Ich habe tatsächlich heute Morgen mal darüber nachgedacht, wann ich zum ersten Mal in meinem Leben in Mühlen war. Und wisst ihr, wann das war? Das war 1990. Es sah noch etwas anders aus hier. Ein bisschen. Waren auch noch ein paar andere Leute hier. Ein paar andere. 32 Jahre ist das her, 1990. Wahnsinn, oder? So alt sind wir miteinander geworden. Muss ich hier irgendwo... Bärbel, siehst du mich? Ich meine nicht dich, sondern die zu Hause ist. Die andere, genau. Ja, die Zeit vergeht. Aber immer wieder schön, hier zu sein, bei euch zu sein, mit euch Gemeinschaft zu haben, Zeit miteinander zu teilen. Genau. Wir haben zwar erst in 2 Wochen Ostern, aber ich würde gerne einen Text mit euch teilen, der irgendwie zwischen der Auferstehung von Jesus und Himmelfahrt entstanden ist. Weißt du jetzt, worum es geht? Ich habe heute Morgen ein Bild gepostet und da kam dann habe ich dann die Frage mal gestellt, aber die Sandra war die Einzige, die es gesehen hat. Ihr seid wohl nicht so Sozialmedien unterwegs. Ich werde diesen Text jetzt nicht komplett vorlesen. A, ist das zu viel, zu lange? Und B, die meisten von euch werden den kennen. Aber so ein bisschen was macht schon Sinn, nochmal so in unser Gedächtnis zurückzurufen von dieser Geschichte, von diesen beiden Jüngern, ob es denn 2 Männer waren oder ob es ein Ehepaar war oder ob es ein Mann und eine Frau war. I don't know. Es waren auf jeden Fall 2 Jünger von Jesus, die unterwegs waren und einen ziemlichen Frust hatten, um das mal so ganz vorsichtig auszudrücken. Sie sprachen, Lukas 24, Abvers 14, sie sprachen miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen passiert war. Also da war die ganze Geschichte mit der Kreuzigung von Jesus und das hatten sie sich komplett anders gedacht. Komplett anders gedacht. Und so redeten sie miteinander und machten sich Gedanken. Und in dieser Zeit trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, denn sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr miteinander auf eurem Weg, fragt er sie. Und da blieben sie traurig stehen. Kann ich mir so richtig vorstellen. Und dann haben sie so ihren ganzen Frust, ihre ganze Traurigkeit ihm so erzählt, Satz für Satz. Und dann sagt Jesus in Vers 25 zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt hatten? Also er macht ihnen augenscheinlich Druck, dass sie überhaupt so schlecht drauf waren. Und dann geht's weiter, sie kommen zu dem Dorf, wo sie leben. Sie laden Jesus ein, weil es Abend geworden war. Er sollte doch mit ihnen jetzt noch eine Mahlzeit einnehmen. Und Vers 30, als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er und sie sahen ihn nicht mehr. Sie sind dann sofort nach Jerusalem zurück und wollten das all den anderen erzählen. Und während sie, Vers 36, am Erzählen waren, stand mit einem Mal Jesus in ihrer Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Doch sie waren starr vor Schreck. Denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Warum habt ihr Angst? Und wie kommt es, dass solche Zweifel in euren Herzen aufsteigen? Schaut euch meine Hände, meine Füße an. Ich bin es wirklich. Und dann fragte er sie sogar noch, habt ihr etwas zu essen hier? Und dann gaben sie dem auferstandenen Jesus ein Stück gebratenen Fisch. Und er nahm es und er aß es vor ihren Augen. Das ist nicht mein Thema jetzt, aber das ist auf jeden Fall die Stelle, die deutlich macht, dass der auferstandene Jesus einen ganz normalen Auferstehungskörper hatte und dass er essen und trinken konnte, dass es gar nicht zu unterscheiden war, ob es der alte oder der neue Jesus war. Es war auf jeden Fall irgendwie ein Körper, der essen und trinken konnte. Ich finde das interessant. Ich will da nicht weiter darauf eingehen, aber es war eben kein Geist. Es war etwas, was sichtbar war für die Menschen, die ihm begegneten. Das ist schon sehr außergewöhnlich. Und die ganze Geschichte finde ich sehr außergewöhnlich. Und jetzt könnte natürlich große Sorge auftreten, wie man das so schon mal gemacht hat. Man macht jetzt eine Vers für Vers Auslegung über dieses, sind ja nur 30 Verse. Das würde nicht funktionieren. Ich habe mir überlegt, ich möchte mit euch gerne über vier Fragen sprechen, die Jesus stellt. Und ich glaube, dass diese vier Fragen, die Jesus stellt, Fragen sind, nein, sprechen. Es ist ja übrigens immer so, wenn Jesus eine Frage stellt, dann sollten wir gut zuhören. Immer dann, wenn in der Bibel Jesus Fragen stellt, dann sind wir gemeint, damals die Leute sind gemeint, waren gemeint, aber wir sind ja auch gemeint, wenn Jesus Fragen stellt. Aber vorab noch eine Sache. Jünger anschaut, dann stellt man ja fest, das waren so ganz niedergedrückte Leute. Und ich habe schon mal mit Christen zu tun und ich selber bin auch schon mal so jemand, der denkt, wie kannst du dir jetzt Sorgen machen? Wie kannst du jetzt traurig sein? Wie kannst du jetzt gerade mal eine Zeit haben, wo du, wie man so sagt, nicht gut drauf bist? Wie kannst du das als Christ? Und ich finde es so ermutigend, dass in der Bibel ganz viele Beispiele sind von Menschen, die zeitweise wirklich frustriert waren, die zeitweise ängstlich waren, die zeitweise nicht wussten, wo sie mit ihren Problemen hin sollten. Und ich finde das deswegen ermutigend, weil wenn die Bibel von solchen Menschen spricht, dann darf ich doch auch mal mir Sorgen machen. Meine Tochter, das ist doch völlig normal. Ihr seid traurig, das ist doch völlig normal. Und da muss man nicht denken, ich bin doch Christ, das darf ich doch nicht. Doch, das darfst du. Ich glaube sogar, das solltest du. Nur du musst immer wissen, wie weit lasse ich das zu und wo ist der Anker, wo ich mich letztlich festhalte. Aber diese Gefühle sind menschlich, normal, gut und wichtig. Mach dir deswegen bitte, bitte keine Sorgen, das Zweifel, Versagen und all diese vielleicht manchmal weniger ruhmreichen Momente in deinem Leben sind. Aber es ging ja um, oder es geht ja um diese vier Fragen, über die ich irgendwie auch nur kurz was sagen möchte, weil das wichtig ist, dass wir darüber nachdenken, jeder für sich persönlich. Die erste Frage ist das, was in Vers 17 steht. Jünger fragt, worüber redet ihr denn miteinander auf ihrem Weg? Und da blieben sie traurig stehen. Dass uns Dinge belasten. Und ich kann mir dieses Gespräch so vorstellen, wie die beiden miteinander sprachen und je weiter sie unterwegs waren, irgendwie so eine Spirale ihre Emotionen nach unten gezogen hat. Dass ich auch manchmal nachts wach liege und kennst du das, wenn so die Sorgen Beine bekommen und auf einmal über deine Bettdecke laufen, von rechts nach links und von links nach rechts und du anfängst dir Gedanken zu machen. Und dann geht das Mindset los und das ist nie positiv. Bis zu dem Moment, und das versuche ich immer mehr zu lernen, bis zu dem Moment, wo ich sage, stopp, Jesus, ich will das jetzt nicht. Bitte komm du jetzt rein in diese Gedanken, lass mich wieder einschlafen, kümmere dich drum. Weil alles andere macht ja keinen Sinn. Wir vergessen, das ist meine Erfahrung, vielleicht auch deine Erfahrung, in diesen Augenblicken die wirkliche Anlaufstelle zu finden. Jemand ist, der da ist, um uns auch zu beruhigen. Ich weiß, das ist keine tiefe Theologie, aber die Umsetzung ist oft so schwer, wenn gerade es mal nicht so gut läuft. Und dann blieben die beiden traurig stehen. Warum? Ich habe mich gefragt, warum steht das da? Die waren doch auf dem Weg, es ging gegen Abend, hatten wahrscheinlich alle ein bisschen Hunger und sagten, wir müssen schnell nach Hause. Und dann blieben sie aber stehen. Warum blieben die denn stehen? Irgendwie unlogisch, finde ich. Aber ich glaube, dass der Geist Gottes das ganz bewusst da reingeschrieben hat in die Bibel. Weil so Kommunikation mit Jesus ruhige Momente. Ich will damit nicht sagen, dass man nicht im Gehen gute Gespräche führen kann. Darum geht es gar nicht. Aber ich glaube, hier steht das deswegen, dass Gott sagen will, ich komm mal runter, bleib mal stehen, damit ich überhaupt mit dir sprechen kann. Du bist oft so aufgewühlt, so hektisch, so voller Gedanken. Mal so schnell im Vorbeigehen. Man trifft jemanden, und das, was er dann so sagt, ich erlebe das so oft jetzt. Wir haben nächste Woche wieder eine Messe und ich weiß genau, welcher Spruch am meisten kommen wird. Hallo Herr Winterhoff, alles gut? Dann kriege ich Plack, entschuldigt, wenn ich das mal so sage. Weil diese Sprache, diese Frage ja überhaupt nicht wissen will, wie es mir geht. Da heißt es ja nur, alles gut, so ein bisschen oberflächlich darüber hinweg. Aber wir neigen ja auch schon mal dazu, dass wir eine Frage stellen, aber ein bisschen Sorge haben, dass der andere sagen könnte, nein. Schwierig. Aber Jesus möchte das. Wenn er uns die Frage stellt, geht es dir eigentlich gut, dass wir dann sagen können, wie es uns geht. Ehrlich, authentisch, aufrichtig. Jesus möchte kein Facebook. Jesus möchte Facelook. Wer Englisch kann, kann diesen Wortspiel ein bisschen. Verstehst du, was ich meine? Er möchte face to face mit dir und mir Gemeinschaft haben. Auch so eine klare Sache. Wir sind doch alles Christen. Ist doch logisch, dass wir das machen. Nein, es ist eben nicht logisch. Wie viele Tage, wie viele Zeiten vergehen, wo wir eben diese Gemeinschaft mit Jesus so gar nicht haben. Wo es einfach so läuft. Und man am Abend fragt, Mensch, was war heute wieder los? Deswegen finde ich es so gut, diese erste Frage von Jesus hier. Worüber redet ihr? Und die traurig stehen blieben und er uns das sagen will. Leute, habt Gemeinschaft mit mir, redet mit mir, seid ehrlich. Die zweite Frage, die kommt, ich habe das beim Vorlesen nochmal so gedacht, auch gerade, die kommt so ein bisschen vorwurfsvoll. Vers 25. Da sagt Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben? Und wenn man das oberflächlich liest, scheint das ja auch ein bisschen anklagend zu sein. Dieser beiden Jünger, wie kann ich denn diese Frage oder diese vermeintliche Anklage in mein Leben projizieren? Was bedeutet das denn, wenn Jesus hier sagt, die Propheten haben euch doch alles gesagt. Weißt du nicht Bescheid? Dann Arbeitszimmer, da stehen 20 Bibeln in 22 verschiedenen Übersetzungen und du begreifst es echt nicht? Großvater und die eine ist schon 120 Jahre alt und die stehen sehr schön im Regal und verstehe mich doch. Nein, ich verstehe dich überhaupt nicht. Du hast so viele Bibeln, in der Bibel. Welche Einstellung ich die Bibel lese. Ich will euch sagen, ich habe von meinen Kindern, die haben mir zu meinem Geburtstag alle unsere alten Filme digitalisieren lassen. Und da sind ganz, ganz alte Filme bei. Ein bisschen Fremdschämen kam dann auch schon mal zwischendurch. Aber dann waren da Filme von Freizeiten aus den Jahren 1972, 73, 74. Und als ich das so gesehen habe, war ich auf einmal wieder mittendrin, auch in der Message, die mir damals so entgegengebracht wurde von den Leitern. Eines unserer damaligen Lieblingslieder war schon "Lies die Bibel, bet jeden Tag". Kennt ihr wahrscheinlich auch. Und da war so nach dem Motto, du musst die Bibel lesen, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kam erstmal die Zeit der Bibellesepläne auf, 3 Kapitel am Tag, nach einem Jahr bist du durch die Bibel. Das ist nicht das, was Gott sich überlegt hat. Sieh zu, dass du in einem Jahr durch die Bibel kommst. Ich muss ja jetzt die Bibel lesen, dann glaube ich, wird es extrem langweilig. Würde, ob schon mal die Bibel langweilig ist, dann würde sie, wenn sie ehrlich ist, sagen, ja, manchmal ja, vielleicht. Und wenn man dann wieder andere fragt, so ein altmodisches Buch. Und andere würden wieder sagen, es ist vielleicht sogar abstoßend, wenn man die ganzen Geschichten aus dem Alten Testament und ich verstehe auch nicht, warum Gott gesagt hat, also dieses Volk müsst ihr völlig ausrotten. Frauen und Kinder, die müsst alle weg. Ich habe da keine Antwort drauf. Aber ich gehe nicht mit der, heute nicht mehr mit dieser Option ans Bibellesen, alles das rauszusuchen, was ich nicht verstehe oder was ich doof finde. Da finde ich eine Menge. Sondern ich versuche, wohlgemerkt, ich versuche oder wir versuchen, Regina und ich, wenn wir persönlich in der Bibel lesen und auch gemeinschaftlich Verse lesen, mal nur ein Vers am Morgen oder so, ist es etwas, was mich in meinem Herzen berührt. Ich bin offen, ich will offen sein, dass das, was in der Bibel zu mir spricht, mein Herz berührt. Und ich will versuchen, dass es in mein Leben hineinspricht. Und ich glaube, dass das, was Gott möchte, wenn du in der Bibel liest, einen Vers, 5 Verse oder 10, ist ganz egal, dass es in dein Leben hineinspricht und dass es richtungsweisend ist. Ich habe einen Spruch gefunden, der hat mich echt ein bisschen auch schockiert. Mahatma Gandhi, bekannter Mann, hat einmal Folgendes gesagt: Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu zerreißen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Guter Literatur wäre, sonst weiter nichts. Zur frommen Pflicht werden. Oder Gewohnheit, ja. Ah, aber bitte nicht zur frommen Pflicht. Ich habe einen Autor, ich weiß den Namen nicht, der hat einen langen Liebesbrief verfasst an seine damalige Freundin. Und das war so ein, ist so ein literarisches Werk geworden. Am Ende war es dann so ein Schmöker. Und im Grunde genommen, ist wahr, ist lange her. Ich habe irgendwo gelesen, wie weit es stimmt, weiß ich nicht. In einem in einer Bibliothek ist eine junge Frau, die hat sich dieses Buch genommen und hat gesagt, und hat sich dieses Buch vorgenommen und liest es. Und dann kommt jemand anders und sagt, also das ist ein Liebesbuch, Liebesbriefbuch, aber ist so langweilig geschrieben. Wieso liest du das? Und diese Antwort, die hat mich, die fand ich cool. Er hat gesagt, ja, mag ja sein. Es gibt nur einen einzigen Unterschied. Der Brief war an mich gerichtet und ich kenne den Autor. Das ist der große Unterschied. Und ich glaube nicht, dass die Bibel langweilig ist. Weil ich in der Bibel den Liebesbrief Gottes in mein Leben hineinsehe. Und mal ganz ehrlich, wir brauchen keine hohe Theologie. Wir brauchen einen Jesus, der in unser Leben reinspricht, uns in den Arm nimmt. Und das macht er unter anderem durch sein Wort. Deswegen finde ich diesen zweiten Punkt, diese Anwendung dieses zweiten Punktes oder dieser zweiten Frage so wichtig. Und nutze es, nimm es, sage ich zu mir selber, und nutze es. Es gibt auch in meinem Leben leider genug Tage, wo ich es nicht mache. Wo es irgendwie... Ja, soll ich jetzt lieber gehen? Du guckst so böse, Marco. Oder nicht? Ja, es ist so. Aber wir dürfen uns gegenseitig ermutigen, weil es ist das beste Buch, das es gibt. Dritte Frage von Jesus, die finde ich auch ganz schön. Die ist so lebensecht. Habt ihr etwas zu essen hier? Schon eine gute Frage, oder? Wofür spricht Essen? Genau, ich habe das Gleiche gesagt. Genau, Essen spricht nämlich nicht, ist nämlich nicht dafür da, nur damit der Magen gefüllt und ich weitermache. Ich finde, Essen ist wirklich, hat etwas mit Gemeinschaft zu tun. So ein schönes Abendessen, schönes Käsefondue mit Kerzen, gutem Glas Wein, netten Menschen, ist doch cool, oder? Also ich glaube, dass ihr das auch so findet, dass ich empfinde das so. Und Jesus fragt einfach, habt ihr was zu essen? Und für mich heißt das so ein bisschen, komm, wir machen jetzt einfach mal gemeinsam weiter. Jesus sagt das zu dir, Klaus, zu mir, Dirk, zu jedem von uns. Wir machen es gemeinsam. Wir wollen Gemeinschaft haben. Gemeinschaft hat etwas mit gemeinsam zu tun. Dass wir das alle brauchen. Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen gute Freunde, wir brauchen auch Kirche. Wir brauchen all diese Sachen, wo wir gemeinschaftlich Dinge erleben und wo auch mal eine Korrektur notwendig ist. Ich mag das gar nicht so, korrigiert zu werden, kennst du das Gefühl? Aber es ist trotzdem wichtig und das funktioniert immer nur dann, wenn wir Gemeinschaft miteinander haben. Und ich glaube, dass in der Gemeinschaft miteinander, in der Gemeinschaft in Kirche und Gemeinde, in der Gemeinschaft mit Jesus, genau das passiert, was in Vers 31 steht, dass ihnen auf einmal die Augen aufgingen. Auf einmal merkten die, wow, das ist ja wirklich Jesus. Die haben auf einmal Erkenntnis bekommen, die sie vorher nicht hatten. Und deswegen ist Gemeinschaft mit Jesus, Gemeinschaft mit guten Freunden, Gemeinschaft in Gemeinde und Kirche hat ein Ergebnis, wo einem die Augen aufgehen, wo man auf einmal merkt, ja genau, habe ich noch gar nicht so gesehen. Danke für den Hinweis, neuer Gedanke, neues Format in meinem Leben. Die Augen gehen einem auf. Die gehen einem nicht über, die gehen einfach nur auf. Und wir erkennen, was Jesus möchte. Und er öffnet uns die Augen für die Wirklichkeit Gottes. Und schon komme ich zu der vierten und letzten Frage. Warum habt ihr Angst? dass solche Zweifel in euren Herzen aufsteigen. Man darf ja nicht vergessen, historisch war es klar, dass zu dem Zeitpunkt, als er dort den Jüngern erschien, er war schon einigen Frauen erschienen, er war Johannes und Petrus erschienen, sehr viele andere Jünger hatten ihn gesehen, leibhaftig gesehen, und trotzdem denken sie, er wäre ein Geist. Heißt, sie waren starr vor Schreck, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Ich glaube, jeder, der von uns mit Jesus länger unterwegs ist, hat schon viel mit Jesus erlebt. Was macht mir Angst? Was macht mir Sorgen? Was kann ich nicht fassen? Was kannst du nicht fassen? Was ist in deinem Leben, wo du denkst, ich pack das nicht? Warum ist es so? Eine letztendliche Antwort habe ich nicht, aber einen Ansatz einer Antwort. Ich sprach gerade ganz kurz mit dir, Barbara, darüber. Ganz kurz haben wir darüber gesprochen. Der Teufel versucht, und das habt ihr heute Morgen ja auch in der ersten Stunde immer mal wieder anklingen lassen, etwas Negatives zu bewirken. Und wisst ihr, was ich glaube? Das funktioniert, aber immer nur dann, in welcher Weite wir ihm die Türe öffnen. Denn er hat keine Macht mehr über uns. Er ist besiegt. Und ich muss mir das auch immer wieder sagen und merke dann auch und bin dann frustriert, wenn es doch wieder anders ist. Aber er ist besiegt und es liegt in meiner Hand, mich auf die Kraft Gottes zu verlassen und ihm immer wieder zu sagen, du bist ein besiegter Feind. Du kannst mir nichts. Ich trete dir dahin, wo du es nicht gerne hast. Die Antwort von Jesus, die finde ich, ich bin es wirklich. Also wenn du und ich in dem Moment Jesus gewesen wären, hättet ihr nicht vielleicht gesagt, ich hätte es vielleicht gesagt zu den Jüngern, jetzt stellt euch aber mal nicht so an. Mann, aber Petrus und Johannes und Abdallah, und ihr habt immer noch Angst. Jesus macht es total anders. Er sagt einfach, ich bin es wirklich. Persönlich nochmal, gestern nochmal so drüber nachgedacht, nochmal neu getroffen, weil Jesus von dir und mir nicht verlangt, die Fakten so zu sehen, als wären sie gar nicht da. Nach dem Motto, das gibt's doch alles gar nicht. So ist Jesus nicht. Denn die sind ja augenscheinlich da. Deine Tochter ist krank, euer Papa ist gestorben, euer Sohn ist krank. Das ist ja augenscheinlich da. Und Jesus erwartet nicht, dass wir die Fakten einfach wegmachen. Wie er das bei den Jüngern getan hat, macht er das heute auch. Er spricht sozusagen hinein in unsere Lebenssituation und sagt uns, ich bin, da haben wir verschiedene Stellen, die Bibelstellen kann ich euch gerne mal ausschreiben oder schicken. Ich habe nur die Headlines jetzt sozusagen mal da stehen. Ich bin dein Schild. Ich bin dein Verteidiger. Ich bin deine Festung. Ich bin deine Zuflucht. Ich bin deine Versorgung. Ich bin deine Heilung. Ich bin dein Versorger. Ich bin dein Friede. Ich bin deine Freude. Ich bin deine Weisheit. Ich bin deine Stärke. Ich bin deine Ehre, die dich aufrichtet. Und so weiter und so weiter. Das waren nur so ein paar Punkte, wo Jesus sagt, das bin ich doch für euch. Dirk, das bin ich für dich. Philipp, das bin ich für dich. Ich bin das für dich. Wir haben so viele Zusagen. so unglaublich viele Zusagen von Gott bekommen. Und manchmal Zusagen, jetzt eigentlich schon den, wie sagt man so schön, den Sack zumachen, die über allem steht und die uns auch hilft oder helfen kann. Nein, ich glaube, auch hilft. Ich kann mich erinnern, als wir Kinder waren, dass der heilige Abend für uns zu Hause oder für mich, ich war der Jüngste, das war so nervenaufreibend. Das war furchtbar. Meine Eltern, die hatten ein Zimmer hergerichtet mit Weihnachtsbaum, mit Geschenken. Und so ab nachmittags, weiß ich nicht, 3 Uhr, musste ich in meinem Kinderzimmer verschwinden. Kennst du das Gefühl? Du weißt genau, ein Zimmer oder 2 Zimmer weiter, ein wunderschönes Weihnachtszimmer und ich muss jetzt hier bleiben. Ich war völlig fertig. Immer, jedes Jahr neu. Bis zum gewissen Alter. Heute hat sich das ein bisschen gelegt. Damals hat meine Mutter, das war immer meine Mutter, die das gemacht hat. Ich hatte ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meiner Mutter. Da hat sie mir gesagt, komm mal her. Geh mal mit mir. Und jetzt mache ich dieses Zimmer mal einen ganz, ganz kleinen Spalt auf. Kleinen Spalt. Dann guckst du mal rein und du weißt, ja, es wird heute Abend ganz cool. Und dann mache ich es wieder zu, aber dann beruhige dich jetzt erstmal. Es kommt was Gutes auf dich zu. Und komischerweise, irgendwie hat das geholfen. Ich weiß nicht mehr, wie lange. Bestimmt 5 Minuten oder so. Aber es hat auf jeden Fall, es war eine gute pädagogische Maßnahme meiner Mutter, mich mal so ein bisschen reingucken lassen in das Weihnachtszimmer. Wieso dieses Beispiel? Wieso mit diesem Punkt, in dem ich schließen möchte? Wir leben im Hier und Jetzt mit all den Herausforderungen des Lebens, aber auch mit all den schönen Dingen des Lebens. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir unser Leben hier im Hier und Jetzt so viel wie möglich genießen und es aus Gottes Hand dankbar entgegennehmen. Trotz mancher Sorgen und Schwierigkeiten. Das Leben genießen. Aber, obwohl wir manches nicht verstehen, obwohl wir für manches manchmal zu schwach sind, um zu kämpfen, und glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir uns die Zeit nehmen, in das Weihnachtszimmer Gottes zu gucken. Versteht mich bitte nicht falsch, ich lebe wirklich gerne. Aber fest steht auch, das Beste kommt noch. Und ich möchte zum Schluss, ich habe momentan ein Lied, was ich sehr liebe, Rina und ich machen oft abends, dass wir, bevor wir schlafen gehen, gucken wir uns auf YouTube sehr viele Worship-Songs an, so die, ja, dass man so mit diesen Gedanken auch einfach ins Bett geht. Und einer dieser Songs, den ich gerade sehr, sehr liebe oder den wir sehr cool finden, der ist von einem Sänger, Jeremy Riddle heißt dieser Mann, und er hat dieses Lied geschrieben, Home, zu Hause. Ich habe diesen Text, das ist jetzt nicht wortwörtlich, aber ziemlich nah am Text des Liedes, einfach wollte ich euch vorlesen und ich wiederhole es. Nicht im Sinne von nur ja weg aus diesem Leben, aber im Sinne von, wenn die Probleme und Sorgen und Fragen und Ängste und alles immer mehr Überhand nimmt, den Blick zu bekommen, dass das Beste noch kommt. Und wenn man jung ist, ist es mir völlig klar, dass es vielleicht nicht so intensiv ist, aber auch da zu wissen, es gibt ein Weihnachtszimmer Gottes, so nenne ich das mal, was alles übertrifft von dem, was ich hier kenne. Heimat. Ein fernes Ufer erwartet mich. Heimat. Eine Stadt, die du Gott baust. Nach Hause. Ich weiß, deine Liebe führt mich nach Hause. Nach Hause, wo wir unser Weinen und unsere offenen Fragen beiseite legen. Zu Hause, das ist, wohin mein Herz sich sehnt. Home. Zu Hause. Ich weiß, eines Tages rufst du mich. Zu Hause freue ich mich und bin ich bereit. Home. Welche Freude und was für eine Feier. Wie schön, irgendwann nach Hause zu kommen, endlich nach Hause kommen. Zu Hause, ich höre die Wolke der Zeugen, die uns anfeuern und erzählen von diesem Ort, wo es keine Nacht, keine Sorgen, keine Ängste mehr gibt, wo sogar der Tod verschlungen wird, wo Gott selbst zu Hause sein wird. Home. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass wir mit dir zusammen hier auf der Erde leben dürfen. Ich danke dir, dass du genau weißt, worüber jeder einzelne von uns sich Gedanken macht, wo Sorgen sind, wo Ängste sind. Aber ich danke dir auch dafür, dass du uns so viel Gutes gibst, dass wir so viel Gründe haben, dankbar zu sein, dass du unser Leben so uns leben lässt, wie wir es leben können bis jetzt. Und in der Rückschau so viele Dinge da sind, die gut waren. Wir lieben es wirklich, mit dir zusammen den Alltag zu leben. Und ich bitte dich darum, dass wir Momente in unserem Leben haben, wo uns das mal bewusst wird, was uns überhaupt erwartet, wie dieses Weihnachtszimmer des Himmels aussieht. Ein Ort, der so sicher ist, dass wir wissen, wir werden einmal da sein. Irgendwann. Und ich bete darum, Herr, dass du unsere Herzen in den Situationen, in denen wir sind, einfach zur Ruhe kommen lässt. Und ich bete darum, dass du uns Zuversicht gibst, dass du uns Hoffnung gibst. Und in der Bibel steht, dass du uns deinen Frieden geschenkt hast. Und ich bete darum, dass wir diesen Frieden, der allen Verstand übersteigt, der größer ist als unser Mindset, größer ist als unser Denken, dass wir diesen Frieden im Herzen erleben. Zu jeder Zeit. Und du weißt, dass uns das oft sehr schwer fällt. Aber wir wollen dir vertrauen. Wir sind so froh, dass wir mit dir Gemeinschaft haben können, dass wir als Christen authentische, ehrliche Gemeinschaft untereinander haben dürfen, dass du die Möglichkeit von Kirche und Gemeinde geschenkt hast und dass wir wissen dürfen, du bist auf jeden Fall da. Morgen früh wieder mit dem, was wir zu tun haben, Arbeit, zu Hause, Schule, was auch immer ist, da bist du dabei. Das hast du versprochen. Und dafür danke ich dir. Und ich danke dir dafür, dass die Geschichten der Bibel, so wie auch mit den Emmaus-Jüngern, immer so kleine Extrakte haben von dem, wo du uns etwas durchzeigen willst, wo du in unser Leben hineinsprechen willst. Und lass uns das wirklich genau die Punkte oder den einen Punkt, den wir vielleicht heute Morgen erlebt haben, innerlich, lass uns den umsetzen, lass uns den neu gestalten, lass uns den verändern und wieder ein Stückchen näher zu deinem Herzen kommen. Und ich danke dir, dass du dich um alles kümmerst, was wir gerade so an Fragen in unserem Leben haben. Und ich danke dir, dass wir dich kennen, dass du unser Freund bist und dass wir mit dir leben dürfen, dass wir mit dir leben dürfen und dass wir wissen, du bist gut und du meinst es gut. Lass uns das immer wieder sagen, auch wenn es manchmal schwer fällt. Herr, danke für diese Zeit und für den Segen, den du gibst. Amen.